Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris. Ein nicht ganz normaler Stammtisch. Man sieht schon an der Dekoration. Wunderschöne Torte. Ideenbäckerei Geier, die Bäckerei in Weinviertel. Du kennst sie natürlich. Rainer Geier war so nett und hat einen Auftrag gegeben. Er hat zwar gesagt, dort, die Bäcker sind durchwegs grün-weiß. Also wir werden die dann eventuell verkosten und vertrauen der Bäckerei Geier jedenfalls toll gemacht. Das heißt, auch der Toni Polster ist mit am Stammtisch. War schon da, ist auch heuer 60 geworden, der Franz ist heuer 60 geworden, Chucky wird, glaube ich, noch 60.
Der Einzige, der fehlt noch, ist der Chucky. Ja.
Das heißt, ihr habt es da am 64er Jahrgang bei der Austria gehabt, Anfang der 80er Jahre, wo ihr euch, glaube ich, getroffen habt.
Prinzipiell war es Anfang der 80er Jahre. Also wir haben, kann mich noch erinnern, dass, glaube ich, das erste Spiel gegeneinander war ein Länderkampf Kärnten gegen Wien. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Das war 1918.
Also 18 oder?
Nein, das war die... Na, die
U16, U17, also
ja, heutige Junioren. Länderauswahlen gegeben von den Bundesländern.
Ja.
Und Kärnten, das muss man sagen, hat damals gewonnen, diesen Wettbewerb. Aber das letzte Spiel haben wir daheim gespielt in Klagenfurt gegen Wien. Und das haben wir verloren. Und da haben wir es das erste Mal gesehen. Und da war schon relativ klar, dass ich nach Wien komme.
Okay.
Deswegen, das war die erste Partie.
Da war klar, dass du nach Wien kommst?
81.
Als Tormann?
Ja.
Oder haben die nicht einen Sturm gesucht und deinen Bruder haben wollen?
Nein, es war ja schon beides erledigt. Mein Bruder, der war ja hauptsächlich der wichtigste Grund, dass er Wohlfahrt nach Wien kommt. Und mich haben sie dann mitgenommen. Ich war so die Beiwaage.
Also dein Bruder hat es beobachtet und du bist zu Hause?
Prinzipiell war es so, ja. Mein Bruder hat damals ja schon internationale Spiele gehabt in der zweiten Nationalmannschaft, A-Team, B-Team. Und hat ein paar Tore geschossen da. Ist zweieinhalb Jahre älter wie wir. Ist auch später 61er. Okay. Und dann sind wir beide nach Wien. Und
bei der Beobachtung bist du aufgefallen, als
du
dann zu Austria gekommen, wo du später unter Apel zum FC Wohlfahrt und alles.
Ja, ja.
Da hat sie euch kennengelernt, auch der Chucky, auch der Toni. Das heißt, ihr wart von Anfang an ein richtig geiler Klick. So wie die Rapidler, die Daltons gehabt haben, der Marasek und der...
Nicht, bitte, fang nicht mit denen an, bringe den Ungute noch
alles einen. Gute zum Geburtstag.
Du kannst uns nicht mit den Daltons vergleichen, da waren wir Lichtjahre voraus.
Okay, wie hast du Andi dann kennen und schätzen gelernt? Weil du als Kärntner wirst ja vielleicht ein bisschen auf der Schaufel gewesen sein, weil er mit seinem Wiener Schmäh...
Nein, ich weiß nicht, wir waren nicht jung, wir waren eigentlich die Jüngsten in der Mannschaft und da war eher so, dass... Die ältere Generation hat da Sorgen gehabt. Und da, wir waren immer zusammen, ist eh klar. Aber es war so viel Respekt da vor den alten Spielern, vor den älteren Spielern. Dass wir immer geschaut haben, wenn wir irgendwas einmal vielleicht in einem Trainingslager irgendwas erleben wollten, haben wir immer geschaut, dass ein, zwei Ältere dabei sind.
Sehr gut.
Also sonst war das eher, muss ich sagen, da waren wir schon sehr sportlich.
Und es hat in der Kabine richtige Hierarchien gegeben. Also da hast du keine Lust, du musst unten anfangen, die Kisten tragen und die Schuhe tragen. Also das ist
Bälle
das, was heute oft fehlt wahrscheinlich sogar.
Also wir haben einen Trainingslager gehabt in Mittelamerika und sind da relativ oft geflogen und haben immer müssen die 20 Trainingsbälle auslassen und am nächsten Tag wieder aufpumpen. Und wir haben solche Ärmel gekriegt.
Anderes Training.
Nein, wirklich, wir waren in... Das ist wirklich so. Südamerika-Tournee, 21 Tage unterwegs.
Und 20 Mal geflogen.
Und in die 21 sind wir, glaube ich, 24 Mal geflogen. Ja. Und ich bin weggeflogen mit einem Oberarm, der war so wie jetzt mein Unterarm. Und wie ich heimgekommen bin, war mein Oberarm, da war ich ausgeschaut wie ein Bodybuilder. Weil wir haben nur die Alukisten
gesagt.
Ich kann mich nur erinnern, kurze Anekdote: wir sind gelandet in Honduras und der Hallemann hat gesagt, so, nach einer Odyssee, weil wir sind ja von Wien über Zürich nach Madrid, dort in Madrid 12 Stunden in der Hotelhalle, keine Zimmer, dann weiter, Honduras angekommen und dann haben wir sie endlich niederlegen können. Und dann gesagt, der Hallemann hat gesagt, alle in die Zimmer, duschen, schlaft, wir wecken euch morgen in der Früh rechtzeitig auf, alles leiwand. So, die Jungen haben natürlich die ganzen Koffer zahlen müssen, klar. Und bis ich dann ins Bett gekommen bin und mich duscht habe, habe ich mich hingelegt und wie mein Schädel am Kopf, wo ich da angeklopft habe, bin ich gegangen. Hier auf, ja, der Hallemann vor der Tür und sagt, in einer halben Stunde geht die Maschine zusammenpacken.
Nein.
Wieder alles einpacken, wieder Alukoffer zahlen und dich dann im Laufschritt nicht und dann sind wir schon wieder weitergeflogen.
Der Grund war ja der, dass der Club das ja gegenfinanziert hat, damals mit Spielen, internationalen Spielen. Und das war ja nie genau sicher, wo man spielen, gegen wen man spielen. Deswegen waren halt diese
kurzfristiger Spielplan.
Ja, das ist ja heute nicht mehr.
Wenzel Hallemann, das war der Trainer dazu mal bei der Austria, also weil du sprichst von Hallemann,
Kennt halt auch nicht mehr jeder, aber Menzel Hallermann war also in Österreich auch ein bekannter Trainer. Ja, eine Legende ist 60. Du hast am Montag deinen 60 gefeiert. Auch eine schöne Anekdote, weil du hast zugesagt zur Bruno-Gala, weil der Peter Backholt Trainer des Jahres wird und dein Freund Peter Backholt, dass du die Ehrung übernimmst und dann, glaube ich, im Nachhinein bist draufgekommen, dass der 7. Oktober und dein Geburtstag ist. Ja. Aber ein Mann, ein Wort, Anschlagqualität, dann machst du das einfach auch. Aber nein, die Feier war 24 Stunden.
Die haben mich angerufen, da haben mich halt am falschen Fuß erwischt und haben gesagt, hörst mir eben ganz gern, dass du den Trainer auszeichnest und so weiter und so fort. Sag ich, ja gut, mache ich, wer wird, oder? Gut, ja, ist mein Arbeiter, mache ich gern. Habe ich gesagt, schickst du mir das alles per E-Mail zu, dann haben sie das per E-Mail und dann habe ich es gesehen, wann das ist. Nicht? Und dann habe ich gesehen, hoppe, das ist ja mein Geburtstag und das ist so. Aber ich habe dann zugesetzt und damit war es erledigt. Ich habe dann eine Freude gehabt, weil ich habe viele alte Kollegen getroffen, die ich schon
60 mal 60 Gratulanten auf einmal da gehabt haben.
Und es waren aber auch ein paar Touren, die ich nicht sehen hätte wollen. Also das nur Sympathie-Touren waren.
Okay, na großartig, aber jedenfalls, wie fühlt es sich an? Jetzt bist du auch herzlich willkommen im Club, können wir zwar sagen. Wir sind Krebschen, wir sind schon 60.
Ich fühle mich nicht anders, wie vor 4 Tagen, da war ich noch 59. Also, es ist nichts anderes, außer dass jetzt ein 6er davor steht. Und es gibt ja immer nur 2, 3 Situationen, wo ich darüber nachdenke, dass ich eigentlich einen 60er am Buckel habe, und zwar eben an einem Geburtstag. Und wenn wir mit der Copa Pelé zum Beispiel spielen und ich schaue dann in die gegnerischen Truppen ein und dann rennen die 35-Jährigen, 40-Jährigen um mich herum, dann weiß ich erst, wie alt ich bin. Weil dann denke ich mir, das könnten eigentlich alles meine Buben sein. Und dann weiß ich, ob ich jetzt bis zum letzten Drittel angelangt. Nicht? Aber ich fühle mich pudelwohl, es geht mir gut, ich bin glücklich und gesund und das ist es alle.
Das heißt, löst sich du mathematisch, wir haben 90.
Ja, genau.
Ich habe jetzt auch viele Leute getroffen und sage immer, Andi Ogris ist 60, was? Der ist schon 60, also 8 von 10 kommt die Reaktion, das heißt, jeder schätzt dich eigentlich jünger ein, weil du sehr vital bist und auch immer wieder ausstrahlst, Vitalität, finde ich toll. Wir werden noch ein bisschen über deinen Werdegang und die 6 Jahrzehnte reden müssen, aber aktuelle Themen. Jürgen Klopp ist Red Bull-Chef, sprich Head of Global Football beim Red Bull-Konzern. Das hat der Gérard Houllier gemacht. Das heißt, alle, was haben von Leipzig bis New York und so, drüber schauen, das Scouting, ein bisschen mit Trainern, Netzwerk spielen. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Job, dass man jetzt glaubt, der Klopp steht jetzt an der Handlinie bei Salzburg, was vielleicht gescheit war, weil wir haben gesagt, die haben echt Probleme im letzten Stammtisch, weil dieser 0-5 in Graz passiert. Jetzt haben sie, glaube ich, noch mehr Probleme. Und in der Champions League kommen die Riesengegner erst da. Wie soll das weitergehen? Kann da der Klopp, der erst am 1. Jänner 25 seinen Job beginnt, ist das überhaupt möglich, dass der jetzt eingreift? Erwartest du einen Trainerwechsel? Glaubst du, beim Sportdirektor passiert was? Du mit der Außenansicht, was sagst du aktuell zum Ist-Zustand des FC Red Bull Salzburg?
Na, ich glaube, dass das jetzt mit Klopp mindestens schon lang geplant war, länger geplant war und jetzt aber der richtige Zeitpunkt ist, was vielleicht Österreich betrifft, Red Bull. Amerika, Deutschland und die anderen Länder ist es vielleicht jetzt für uns ja nicht so sichtbar, das Problem. Was Österreich, ja, haben sie ein Problem, nach 10 Jahren dramatisch für die, aber halt auch, es ist ein sportliches Problem, sage ich jetzt einmal, und das wird sich wieder lösen, die haben alle Möglichkeiten. Der Job von Klopp ist relativ klar aus meiner Sicht, er ist Instructor, er schaut, dass überall die Räte funktionieren, so denke ich. War relativ klar, dass er nicht wieder jeden Tag auf dem Platz steht, weil ich glaube, die 10 Jahre, was er war, oder 9 Jahre in Liverpool und davor, das reicht ihm.
Das ist immer noch, es geht auch um 60 gegen
Kegel. Ich glaube, es geht jetzt ja auch wegen dem Alter, aber ich glaube, es ist schon sehr, sehr,
Premier League,
sehr anstrengend und körperlich und geistig mühsam. Und dass er nicht jetzt in Pension geht, ist auch klar. Weil solche Menschen wollen immer was machen, immer was tun, immer gestalten. Und ich glaube, das ist die ideale Geschichte für Red Bull und für ihn.
Findest du es auch einen guten Zug nah und glaubst zur Reaktion, du verzierst Gesicht, wenn irgendwie die aus dem 14. Bezirk ins Gespräch kommen und Grün-Weiß da irgendwo auftaucht, er halt doch mit BVB und alles und jetzt auf einmal bei Red Bull passt es zusammen, werden da einige Fans wieder sagen, na, jetzt ist sogar der Klopp in dem Konzern drinnen.
Naja, die ihm nicht gut gesinnt sind, werden das natürlich sagen, aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr, sehr schlauer Schachzug ist von Red Bull, den Klopp mit ins Boot zu holen, weil alleine mit seinem Fachwissen und mit seinem Netzwerk, das er hat, ist das natürlich schon riesengroß. Und vor allen Dingen in Jürgen Klopp kennt man auf der ganzen Welt. Also der repräsentiert dann dieses Produkt und diesen Verein richtig, richtig gut. Von daher gut. Jetzt kommen wir nach Österreich. Dort brennt der Hut wirklich lichterloh. Und sieht man jetzt nach, was in Salzburg eigentlich los war, solange der Christoph Freund war. Da sieht man erst, was der für einen Job dort wirklich geleistet hat. Also sehr, sehr nett. Die Leute, die jetzt nachher gekommen sind, vielleicht auch ein bisschen sich gedacht haben, das weiß ich nicht genau, aber vielleicht könnte man ihn annehmen. Naja, das wird schon von alleine so weiter rein. Und da, dann brauchen wir nicht allzu viel tun, aber in die Position einsetzen. Da sieht man, dass der einen Riesenjob gemacht hat. Und jetzt ist halt Feierabend auch bei Red Bull, weil das 5-0 gegen Sturm kann man nicht wegerlieren. Und wenn sich jeder, der sich angeschaut hat, die haben es angeschaut, die haben es richtig hergerichtet. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mir die Salzburger anschaue, dass da einige Dinge nicht stimmen. Ob das jetzt mit dem Trainer zusammenhängt, das ist schwer zu sagen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sich da jeder wirklich ausgibt und wirklich 100% auspfeffert, was eben notwendig ist. Den Eindruck habe ich nicht. Und das, was ich auch nicht habe, ist, bei Salzburg war es immer so, da hast du immer den Eindruck gehabt, da ist eine Einheit draußen. Mhm. Und das ist jetzt im Moment überhaupt nicht der Fall. Das war aber voriges Jahr unter Struber schon so. Und jetzt ist noch mehr Ärger geworden. Weil unter Struber haben sie wenigstens noch hinten gehabt, den Solé und den Pavlovic, die hinten das zusammengehalten haben. Und jetzt sind die auch noch weg und jetzt zerfällt dieses Kartenhaus. Mhm. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da eine Mannschaft ist, erstens haben wir keinen Leader drinnen, keiner, der vorsagt, so Ulmer Andi zum Beispiel, fehlt natürlich voll, der war Kapitän, der hat dann gesagt, wie geht das, wie funktioniert das, das fehlt alles. Natürlich kommen die Verletzungen dazu, aber nur der Kierkegaard und nur der Fernando werden das gerade nicht fett machen. Du siehst halt, wenn man sich die Partie gegen Sturm jetzt angeschaut hat und was diese Revue passieren lassen, man kommt dann drauf, dass eigentlich in 90 Minuten keine klare Torschance ausgespielt worden ist bei Red Bull. Dann ist das ein Wahnsinn. Und für das, was die dort investieren und machen, ist das viel zu wenig. Und da muss man jetzt natürlich schon drauf schauen. Wir haben es vorige Woche schon gesagt. Ich bin gespannt, was passiert. Und ich schaue mir das genau an und ich werde es sehr genau beobachten, weil da muss jetzt die Reißleine zu werden. Ja. Welche Köpfe rollen, weiß ich nicht. Aber es müssen welche rollen.
Franz, was der Andi anspricht, das Pressing, was Red Bull so berühmt gemacht hat, da muss jeder für jeden rennen, weil dieses Pressing funktioniert nur, wenn alle mitspielen, wenn du wirklich eine Bande bist und alle Rudelfußball und angreifen, so, wenn da ein paar auslassen, schaut das ja blöd aus und jetzt ist ja auch die Verteidigung, Pavlovic weg, Solé weg und so, jetzt redet man ja nicht mehr von Restverteidigung, sondern dort schon von Restelverteidigung, also es ist schwierig, die Bausteine passen nicht ganz.
Ja, es gibt halt Zeiten, die nicht immer lustig sind im Fußball, das ist einmal so und ich bin ja schon gespannt, was passiert, wenn ein Club kommt mit dem Trainer. Weil die haben ja in Liverpool zusammengehört, die kennen sie ja.
Ein
Co-Trainer. Das heißt, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass das kein Freibrief ist. Deswegen holen sie so einen Mann wie Klopp. Das ist ja klar. Wenn es nicht passt, gibt es noch immer die Möglichkeit, bei Red Bull New York zu trainieren. Der Konzern bzw. die Verantwortlichen werden jetzt sicher auch die Köpfe zusammenstecken, so wie wir da.
Ja.
Und werden schauen, dass sie eine Lösung finden. So schnell wie möglich.
Das ist keine Transferzeit, du kannst jetzt nicht da oder dort Spieler holen.
Also ja,
die Kriegskasse wäre sicher voll, aber aktuell kannst du eigentlich am Spielermarkt gar nichts
machen. Aktuell ist es schlimm jetzt wegen den 0-5 gegen Sturm und in der Champions League.
3 in der Champions League.
Von den Punkten her haben sie jetzt noch nicht so, eigentlich kann ja, ja. Sind Punkte gleich noch
in Österreich sein,
noch Verlustpunkten. Sie werden versuchen, was klar ist, relativ ruhig, stabil zu bleiben. Aber mit klaren internen Gesprächen. Also das aufzuklären, warum und weshalb.
Das Problem ist ja der Tintenbaum. Wenn man einen Fachmann da sitzt, nicht? Man fängt sich, geht ja das auch mit los, nicht? Also mit dem Tormann haben sie sich schon ein paar Stück angefangen, die sie überhaupt nicht gebraucht haben. Nicht? Also
wir holen
einen guten Goalmann aus Deutschland, der wird in Salzburg Nummer 1, obwohl der österreichische 1er Nationaltorhüter in Wahrheit da ist, dann macht er den noch zum Kapitän, was für mich so und so ein No-Go ist. Auch wenn er jetzt der Älteste ist, aber in Zeiten wie diesen, wo nur der Kapitän am Feld eigentlich mit dem Schiedsrichter reden darf, ist es nicht gut an Tormann
als Kapitän. Das war damals schon ein
Thema. Ja, das war immer ein Thema. Das ist ja so, nicht? Ist es dann nicht gut, weil wenn diese Situation am anderen Ende vom Platz ist, dann kann der nicht jedes Mal ausreden. Also das heißt, ich finde halt, das ist nicht gut. Und dann hat sie eine Baustelle aufgemacht, die sie überhaupt nicht braucht.
Also ja, ein großer Fehler ist die Kaderzusammenstellung.
Ja, nein, das weiß ich nicht, da bin ich jetzt zu weit weg. Es ist eine Kaderzusammenstellung, glaube ich, dass jeder das Bestmögliche erreichen will. Ob da ein Fehler passiert oder nicht, okay, jetzt von den Ergebnissen im Moment her kann man sagen, ja, Fehler passiert. Wie es dann am Ende der Saison ausschaut.
Das Buch von hinten lesen ist leichter.
So ist es. Alle Beteiligten werden das Bestmögliche aus sich geholt haben. Bin überzeugt, spielen müssen natürlich die Spieler. Tormann-Situation, hast du recht. Da geht man ein bisschen die Menschlichkeit ab, aber in einem Konzern wie Red Bull ist Menschlichkeit jetzt nicht das Oberste, weil er war verletzt, aber dann hätte er, der war Nummer 1. Ja. Ja. Nur, sie sind mit ihm als Nummer 1 nicht Meister geworden und nicht Pokalsieger.
Und er war verletzt.
Das heißt, verstehe ich auch wieder, ja, die Verantwortlichen, warum die sagen, pass auf, hin und her, weil die haben sich nach der Meisterschaft auch zusammengesetzt. Und haben sicher ganz klar gesagt, pass auf, wir waren jetzt immer Master. Mhm. Interessanterweise mit den ein, zwei Spielern sind wir es nicht mehr geworden. Jetzt verändern sie und dann holen sie neue Spieler. Dass das aber dann so nach hinten losgeht wie jetzt, hat sich auch
Und der Tormann kommt von Leipzig, also ist ja auch jetzt...
Ja, das ist ja intern, das ist ja alles in der Firma. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das der ist ja nicht so schlecht. Nicht? Nur man erwartet sich halt dann... Das ist ja wie ein Nationalthema, Schlager und dann hast du das Thema immer, hast du jetzt bei Sturm Graz auch, die Beteiligung der österreichischen Spieler bei beiden Ländern, sind immer jetzt Kritikpunkte, weil sie verlieren.
Beide das ist Vereine halt so. Sind aus Österreich, ein Topf und so, ja. Spieler aus Österreich betrieben momentan.
Ja, bei Sturm ist egal.
Ja, ja.
Und bei Salzburg ist, reden wir jetzt drüber.
Ja. Bei Sturm reden wir auch drüber, aber... Da ist es natürlich falsch, ist nicht so unmittelbar,
wie
es bei Salzburg auffällt. Aber ja, der Tormann, die stört auch, dass er dann Kapitän geworden ist, dass er diese wichtige Rolle gekriegt hat. Aber vielleicht ein Fehler.
Das hat mich schon gestört bei mir.
Das ist ja alles relativ. Nicht? Aber nein, ich meine, wir holen im dritten Goal immer von Leipzig und stellen den ins Goal und darüber hinaus wieder noch Kapitän. Der Dedic war ja auch schon einmal Kapitän. Warum bleibt das nicht? Warum hat man den die Schleifen weggenommen und gibt es jetzt einen frisch geflachten, der eigentlich frisch zum Verein kommt? Das ist für mich dann, da mache ich mir Baustellen auf, die ich nicht brauche. Und da gibt es genug Spieler, die schon länger beim Club sind und die Kapitänsschleife ohne weiter so, das jetzt dabei da ist, der ja auch österreichischer Nationalspieler ist und seit 2 oder 3 Jahren jetzt befahren. Dann kann man den auch zum Kapitän machen und dann habe ich das auch noch am Feld. Aber damit, das ist vereinsinterne Angelegenheit. Es ist für mich eine der Baustellen, die man angefangen hat, die man nicht braucht, und da sind aber einige Baustellen
drin. Dann ist auch der Christoph Freund erwähnt worden, der sicher ein wichtiger Mann dort war und jetzt, wenn er erst wie wichtig er war, jetzt Kader zusammenstellen können wir nochmal. Pavlovic sehr spät weg, Solé eigentlich gar nicht weg und dann noch über Umwegen zu Udine und so. Und im letzten Moment halt da noch, haben wir in Liverpool noch einen Bobby Clark und da haben wir noch einen, die kommen nach Salzburg, haben glaube ich auch Training gemacht und spielen dann Champions League. Der wirft die eine, ich sag mal, lustig, 18, 19-jährige Buben, hat bei Salzburg immer funktioniert, aber heuer funktioniert das nicht. Das sind Spieler, die kennen nicht einmal die Mannschaft und spielen auf einmal Champions League.
Ja, und so nachdenkt, hat der Christoph eigentlich die ganze Fußballwelt verrückt gemacht durch seinen Abgang. Ja. Weil er geht weg, Salzburg gewinnt nichts mehr, er kommt zu Bayern und die gewinnen nichts mehr.
Das ist richtig. Das hat man auch schon am einen oder anderen Stammtisch besprochen. Aber inzwischen, glaube ich, ist er schon ein wichtiger Mann bei Bayern geworden. Und du siehst, bei Bayern fängt was zusammenzuwerfen. Der Oli See und der eine oder andere Transfer passt sehr gut. Also er hat einen Next Step gemacht und das war wichtig. Und ja, Salzburg wird uns weiter verfolgen. Ist spannend. Eine andere Trainertransfer ist passiert in Altach. weniger spannend, aber wir haben gesehen im Keller, einer nach dem anderen tauscht den Trainer aus und erwartet sich da Erfolg, wenn ein neuer Kutscher oben sitzt. Ingolitsch, Fabio Ingolitsch, du kennst ihn, glaube ich, noch von Liefering. Ja. Zuletzt war er beim FC Zürich, 32-jähriger Österreicher, Alltagstrainer. Gute Lösung oder hast du irgendeine Meinung zu der Lösung?
Ja, kann ich wenig dazu sagen, weil ich weiß, dass er bei Liefering Trainer war, weil ich habe dann irgendwann einmal für die Auswärtigen scouten müssen, zwei Spieler, und da war er Trainer und habe natürlich auch nicht nur die Spieler gesehen, wie er da draußen agiert. Muss man schauen, muss man abwarten. Mir tut es leid um den Standfest. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und Roman Weiner, weil ich glaube, dass sie die wirklich aufgeopfert haben und einen richtig guten Job gemacht haben. Aber natürlich auch, der Verein hat andere Erwartungshaltung. Ich weiß nur nicht, was für Erwartungshaltung Alltag hat. Nicht? Also wenn man voriges Jahr mit knapp vor Schluss noch runtergesprungen ist vom Abstieg, dann weiß ich nicht, aus was für ein Grund man heuer dann mit fast einer unveränderten Mannschaft und nicht vielleicht die einen oder anderen dazugeholt, auf einmal unter die Top 6 sein soll. Ne? Da komme ich nicht ganz mit. Aber gut, es ist halt immer wie immer. Die leichteste Lösung ist, den Trainer zu tauschen und einen neuen Besen zu bringen. Der neue Besen kehrt angeblich immer gut, wenn wir schauen, wenn wir beobachten.
Du warst ja auch in der Managerrolle, hast auch Trainer ansprechen, verpflichten, schauen, passt er zur Mannschaft, müssen. Wir haben jetzt beim Nast schon den Taraschweg und der Schoppi dort. Damit hat der Schoppi ein Loch gemacht bei Hartberg, wo erst der Schmiedi eingewachsen ist und sensationell gleich startet mit 3 Siegen. Dann hat der WRC mit dem Kübau wieder einen neuen Trainer gehabt. Also es sind einige neue Trainer, es geht immer schneller, dieses Trainerrad. Ja. Hast du dafür eine Argumentation?
Danke für die offene Frage. Ich hatte bei Austria Wien nur einen Trainer und dann war ich auch Geschichte. Und das ist für mich wichtig gewesen, sage ich jetzt einmal. Also bei den Profis, also der Andi war bei den Amateuren und der Thorsten Fink bei den Profis, fast 3 Jahre lang. Und das ist für mich wichtig gewesen, diese Beständigkeit zu leben, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, auch wenn die Meinungen auch zwischen den Trainern nicht immer eine war. Das haben wir unter uns besprochen. Nach außen hin war das ruhig. Muss man auch diskutieren, ja, und das auch akzeptieren, was der andere sagt. Ich war froh, dass es so ist, weil ich stelle jetzt einmal die Retourfrage. Wer ist verantwortlich für das, dass ein Trainer heute noch 3 Monate den Trainer vorgestellt? Wer übernimmt die Verantwortung? Ja. Ja, ich höre doch nichts. Aber das hat nichts mit Österreich, Deutschland, das ist auf der ganzen Welt so. Es wird der Trainer verpflichtet, im Sommer oder ein bisschen vorher, dass er die Vorbereitung machen kann. Und im Herbst ist er der Falsche. Wie geht das? Wer ist denn verantwortlich
dafür? Der Präsident?
Na, der Präsident weiß ich nicht, aber das Management, oder?
Ja.
Und da muss ich das Management ja in Frage stellen. Dann habe ich den Falschen ausgesucht, weil der kostet jetzt 1,5 Jahr, weil er einen 2-Jahres-Vertrag hat oder sowas. Oder ich muss ihn ablösen und ich brauche einen neuen und der kostet wieder was. Na, das hätte ich jetzt gerne mal gewusst. Warum? Deswegen bin ich froh, dass ich eben bei Austria eigentlich nur einen gehabt habe und dann wie der Wechsel war, wo 2 Monate später war ich auch weg, war der Grund.
Aber da höre ich schon raus, dass du sagst, eines der Erfolgsgeheimnisse im Fußball ist eigentlich die Kontinuität, dass du wirklich dir was überlegst, eine Philosophie hast und dann setzt auf deine Leute und holst zu
dir. Vor allem auch die Zusammenarbeit im Verein. Jetzt der Trainer ist ein Angestellter des Clubs, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Angestellten des Clubs, deswegen muss man also sorgfältig suchen und umgehen mit der Position. Da haben wir auch unsere Diskussionen gehabt im Vorfeld, was auch intern immer bleibt zwischen uns. Deswegen ist ja die Sorgfalt so groß und die Verantwortung für das Management so hoch. Für wen entscheide ich mich jetzt? Ja? Und wenn ich dann noch 4 Monate sage, naja, der passt nicht zu uns, ne? Dann möchte ich gerne wissen, wer schuld ist. Der Trainer ist sicher nicht schuld.
Also wir wissen ja auch, nicht, dass der Franz, wenn er damals in seiner Position war, oder er nicht nur mit dem Thorsten Fink, das am Ende dann wohl ist, faul, sondern er hat dann noch 2 andere Kandidaten dabei auch gehabt, mit denen er schon intensive Gespräche geführt. Am Schluss ist die Entscheidung am Thorsten Fink gefallen. Und wenn man das heute so Revue passieren lässt, dann muss man auch ehrlich sagen, das war die richtige Entscheidung, weil wir trotzdem, im ersten Jahr sind wir Dritter geworden, im zweiten Jahr sind wir Zweiter geworden, Europa League,
zweimal
Gruppenphase, also
das haben wir schon was gehabt. Transfersummen erreicht, die heute
schwer zu erreichen sein.
Mit Coyote.
Also wir haben 2017 über 7 Millionen Euro, um 7 Millionen verkauft. 2017, das ist relativ viel für unsere Verhältnisse gewesen. Und sind dann doch trotzdem und mit 8 Verletzten nur mal in die Euroleague-Gruppenphase gekommen, wo es wieder außerbudgetär angeblich, heute weiß ich nicht, ob das stimmt, außerbudgetär Geld gegeben hat, über 6 bis 8 Millionen.
Aber das, was ich, weißt du, Wahnsinn, das, was halt auch Wahnsinn ist, ist ja, wenn wir jetzt nach Alter schauen, der Standfest Jogl war ja eigentlich schon nach der ersten oder zweiten Runde schwer angezählt. Nicht? Dann hat er aber eine Phase gehabt, wo er auf einmal dann 3 oder 4 Matches nicht verloren hat. Und auf einmal ist wieder Ruhe eingekehrt. Aber das, was dann immer wieder aufpoppt, ist, bei der nächsten Niederlage bist du wieder angezählt. Und dessen hätte man sich schon bewusst sein müssen. Nicht? Und ich glaube auch, bei der Roli Kirchler ist ja auch erst frisch zum Verein gekommen, wenn ich mich recht erinnere, im Sommer. Und hat das dann angeklärt. Nochmal, ich verstehe den Franz, was er meint, wenn er sagt, da muss man mal das Management hinterfragen. Ich bin halt da, ich gehe noch tiefer, ich sage halt, ich kann da nicht als Alter jetzt hergehen und sagen, die Ansprüche sind Top 6. Oder mit Abstieg nichts zu tun haben, wenn ich dann im Kader nicht wirklich großartig was verändere. Nicht? Also das geht
sich schwer. Der Franz sagt, es muss einfach die Einheit passen zwischen Management, Staff, Trainerteam.
Es dürfte dort im
gemeinsame Ländle, arbeiten.
Im Ländle dürfte die Züge auch anders verkehren.
Wobei ich jetzt nicht sage, dass Austria Wien zum Beispiel ein einfacher Club ist in der
Führung. Nein, und in der Trainerhistorie, sagen die 3 Jahre von Fink, ragen heraus.
Also absolute Ausnahme.
Aus 3 in einem Jahr und nicht in 3 Jahren.
Das ist nicht gut. Der Fink hat es ja leicht gehabt. Nicht? Ich meine, ich habe die guten Jungen aufgeschickt und die hat das spielen lassen
können. Das war ja leicht.
Die waren fix fertig, ist ja leicht erhaken. Wenn ich jedes Mal so einen habe wie mich hinten nach, der mir die Buben ausbüht und dann aufgeschickt, dann ist es ja leicht.
Genau. Ich habe schon Angst, dass sie die eventuell zum FC Liefering holen, weil da kann man auch nicht mehr so oft laufen, damit da wieder der Durchlass geht und dem Klopper.
Nochmal, aber abschließend vielleicht zu dem Thema. Ich bin froh, dass es so war bei uns, ja, muss ich ehrlich sagen, weil Fehler kann man immer machen, das ist ja logisch. Und da Trainerentscheidungen werden auch nicht immer die richtigen sein. Vielleicht ändert der Trainer dann komplett seine Meinung. Für mich war es halt wichtig, also wir haben auf der letzten Liste 8 gehabt, wir haben 30 oder 35 gehabt. Und mit 8 bin ich intensiv ins Gespräch gegangen, war wirklich europaweit unterwegs und die Zeit war einfach wichtig, die kennenzulernen, ihre Vorstellungen, ihren Lifestyle, ihr Privatleben ein bisschen zu das Ganze, ob das passt für Österreich, für Austria Wien. Und da waren wir uns dann auch einig, war nicht so oft, dass wir uns einig waren, aber in dem Fall waren wir uns einig, dass das der Thorsten Fink wird. Und da waren auch natürlich die Ideen wegen Andi. Ja, weil Andi war Interimstrainer bis dorthin. Und da waren auch die Ideen, nicht, da was zu machen. Aber wir haben Andi da natürlich in die Position des zweiten Assistenten geholt. Und das war auch wichtig, weil die Zusammenarbeit zwischen Basis und Profibereich natürlich immens wichtig war. Nur einmal, auch wenn nicht immer dieselben Meinungen da waren. Auch wenn
man hat sich alles belegen, Papier ist geduldig, du hast deine Periode
ist schon so lange her.
Mit Fink hast einen Trainer gehabt, der dann 3 Jahre da war so und auch der Erfolg war da. Bleiben Sie dran, nachher geht es so ein bisschen ins Private. Wir haben eine besondere Sendung, die 125. am Stammtisch mit Andi Ogris. Heute mit einem seiner legendären Austria-Kollegen und Freund Franz Wohlfahrt. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Heute eine Spezialausgabe. Eine Legende ist 60, Happy Birthday. Und dafür natürlich einen Spezialgast mit dem Franz Wohlfahrt. Der Franz hat schon gesagt, wie er 1981 nach einem Spiel der Kärnten-Auswahl gegen die Wien-Auswahl, wo er aufgefallen ist und in weiterer Folge halt gescoutet wurde, nach Wien gekommen ist. Du hast auch erzählt, dass da in der Nähe von Praterstern, wo jetzt im Nordbahnviertel unser Büro steht, dass du da eigentlich der erste Wohnung gehabt hast und von da am WRC-Platz zweimal trainiert hast.
Einmal dort und zu Fuß gegangen. Die U-Bahn ist nur gefahren zwischen ich glaube, Karlsplatz und Praterstern. Und ich habe da das erste Jahr noch meinen Beruf fertig gelernt, am Rudolfsplatz gearbeitet und dort am Schwedenplatz U-Bahn und dann sind wir gerannt, dass er zum Training rennt und dann vom WRC-Platz Russenschachle
bis in die Nordbahnstraße.
Wieder zurück nach
Hause. War abenteuerlich oft.
Großartig.
Vor allem, wenn du früher im Winter durch den Badersteig gegangen bist, war abenteuerlich.
Und das Struberviertel war noch
anders. Das war nicht so leicht.
Wer gehört aus dem Heid natürlich sehr besonders.
So was war ich, Struberviertel.
Du hast mit dem Chucky, mit dem Polster auch Leute gehabt in den Jahren, wo die klassische Wiener waren, die auch den Wiener Schmerz gehabt haben. Kommt der Kärntner daher? Hast du da mit dem Franz gleich auf selben Wellenlänge gewesen? Oder wie war das? Was erinnerst du dich?
Ja.
Der hat nur dazu Handschuhe gehabt.
Ja. Der Toni ist ein echter Wiener, Chucky ist ein Niederösterreicher, aber mit denen hat mich natürlich verbunden, dass wir ja schon in der Nachwuchs-Nationalteams gespielt haben und auch oft gegeneinander gespielt haben, eher bei der Admira, bei der Austria. Aber mit Franzi war von Anfang an die Chemie einfach da, oder wir haben sie einfach verstanden und das hat uns sehr begleitet, uns unser ganzes Leben. Ich meine, mittlerweile kommen wir von 40 Jahren, locker 40 Jahre reden, Freundschaft, und das ist halt, das gibt es halt heute ein seltenes Gut. Und das sind eben diese Dinge, für die ich am Ende des Tages heute einmal schon sehr dankbar bin, dem Fußball dankbar bin, weil ich halt eben solche Typen, wie es der Franz halt einer ist, kennengelernt habe und verbinde diese Freundschaft, ob das jetzt der Franz ist, ob das der Toni ist, ob das der Chucky Manfred ist, ob Pfeffertoni,
ja,
Schneckel, das sind alles so Sachen, wo man halt eine Verbindung hat, die das ganze Leben dauert. Nicht? Und da bin ich halt stolz drauf und das freut mich halt, dass ich diese Leute halt zu meinem Freundeskreis zählen darf und dass ich mit denen noch immer verbunden bin.
Kärntner, was ich aus der Geschichte weiß, einen anderen Mann Heckel gehabt, das war der Ewald Dürmer, glaube ich, wer bei der Austria war, wo du dann als junger Austrianer ein bisschen frech geworden bist. Schon mal.
Das waren viele Kärntner da, ja.
Franz, wir haben schon gesprochen, du hast einen Fink und deine Arbeit als Manager, die dann aber geendet hat. Was machst du eigentlich aktuell? Bist du im Fußball immer noch verbunden oder hast du den kleineren Ball gewählt?
Weil naja, du hast immer einen Golf dabei. Ja, ich habe dann schon noch sehr gerne ein Jahr bei Flair Alarm Admira gearbeitet. Das war schwierig. Aber schwierig ist, heißt nicht unmöglich. War klasse, wir haben auch die Liga gehalten und dann war das halt auch vorbei, weil dann die Änderung war mit Felix Magath und das Ganze. Und dann war ich auch mit dabei. Und dann hat es ein bisschen gedauert für mich. Das heißt, muss man schon sagen, mich dann schon ein bisschen gesucht und dann habe ich gedacht, okay, weißt du, vor zwei Jahren, drei Jahren, 58, 57, wie tun wir weiter? Ne? Weil es ist noch zu früh, endgültig aufzuhören, dafür sind wir zu jung. Und habe dann über meine Kontakte und auch meinen zweiten Hobby, Golf, vor allem dank der Firma Flyer Alarm, für ein Jahr mal eine Budgetierung gehabt, ein paar Benefits, Charity-Sachen zu machen. So haben wir angefangen mit Golf und so gehen wir jetzt weiter. Vermehrt Charity natürlich.
Zuerst Golf und Fußball, da gibt es ja
gute Verbindungen. Bin ich Mitglied. Aber man kennt natürlich viel. Leute hat dort auch ein gewisses Netzwerk und jetzt machen wir ja jetzt die Woche noch den erstmaligen Bundesliga-Golf-Cup, also Bundesliga-Golf-Trophy am Klubeinersee.
Das ist jetzt aber keine Golf-Bundesliga, wie es eine Volleyball-Handball-Bundesliga gibt, sondern
ich bin die Fußballer bzw. die Vertreter der Mannschaften, der
Fans, Clubs. Funktionäre,
Spieler, ja, aber als Manager, so Spieler aus der Klagenfurt steht. Aktive Spieler, weil es ist Länderspielpause, dann können aktive auch mitspielen.
Spielt wird dann Klubeinersee? Schöner
Klubplatz? Ja, Klubeinersee mit Austria Rapid, Sturm, GAK und dann noch
immer Besitzung.
Stripfing, sind einige Vereine dabei.
Auch Zweitliga.
Ja, genau, sind einige Vereine dabei und da spielen wir das einmal erstmalig. Und
dann so gibt es Partnerflights oder Sponsoren, das heißt, ja, man kann sich bei dir melden. Und
ja, jetzt ist schon ein bisschen knapp.
Ja, aber
wir sind schon vor, aber für nächstes Jahr.
Man kann sich anstellen für weitere Flights.
Ja, so ist es. Ja. Ja.
Sehr spannende Geschichte, weil ich finde das lustig, weil die Eishockler wissen es, da sind sehr viele Golfer dabei.
Gut,
die sieht man auch sofort, wie sie spielen, weil die da wie Eishockey schießen. Also das fällt sofort auf, haben wir extreme
Länge. Das ist wieder die nächste Verbindung, ne? Also dieses Golfturnier findet am Klubeinersee statt, von dort kommt wieder mein Vater her und dann ist meine Familie dort. Und ich bin ja in den Ferien immer am Klubeinersee gewesen. Nicht?
Okay.
Nicht die ganzen Ferien, aber immer so 14 Tage haben wir dorthin müssen. Damals haben wir das ja so gesehen, wir müssen nach Kärnten am Klubeinersee. Ja,
freut man sich.
Nicht? Der Vater hat uns 14 Tage in die Heimat geschickt und wir waren dann bei unserem Onkel oder bei der Tante und haben halt dort am Klubeinersee verbracht, 14 Tage. Ich mit meinen Verbrüdern.
da warst du vielleicht 10 Jahre alt oder so. Weil da kommen jetzt eigentlich ein bisschen 6 Jahrzehnte an die Ogris. Wo war er mit 10 Jahren? Da hast du die Schule gehabt.
Also im Sommer auf jeden Fall im Club Einersee, das kann ich dir garantieren.
Und sonst immer mit dem Ball irgendwo im Park vor dem Haus, nächste Wiese.
Ich kann mich an keinen Tag erinnern, wo ich nicht Fußball gespielt habe. Nee. Also ich bin von der Schule heimgekommen, habe das Parkl in die Ecken gehauen, habe mir den Ball geschnappt und bin auf die Wiesen gegangen, Fußball spielen, bis um 8:30 meine Mutter, wenn es finster wurde, ist, einen Player gemacht hat, hinten beim Balkon raus, heimgekommen, dann haben wir heim, dann schnell in die Dusche, Badewanne, runtergeschwappt, eine Kleinigkeit essen, schlafen, um 7 Uhr aufgestanden, geschwind die Aufgaben geschrieben.
Am nächsten Tag?
Am nächsten Tag zusammengeschrieben. Dann bin ich Frühstück holen gegangen für mich und meine Brüder, für meine Mama. Und dann bin ich in die Schule gegangen. Ich habe Schulweg gehabt, 2 Minuten.
Okay.
Und
hast du dann eine Schulmannschaft gehabt oder war es dann doch eher der Hof oder der Bezirk? Oder was war deine erste Mannschaft? Oder war das Verein,
wo man gewählt hat? Nein, wir haben sie im Käfig getroffen oder hinten auf der Wiesen getroffen. Alle nach der Schule. Der eine ist früher gekommen, der andere ist ein bisschen später gekommen, aber am Ende des Tages, um, weiß ich nicht, 4 Uhr Nachmittag, haben wir 10 gegen 10 gehabt. Mhm. Und da haben wir jeden Tag, also ich kann mich wirklich in meiner Kindheit kaum an einen Tag erinnern, wo ich nicht Fußball gespielt habe.
Und weil jetzt heute alles an Infrastruktur, man braucht schon das Stadion, super Plätze. Euch hat der Wiesen gereicht, habt ihr euch selber die Tore mit den Jacken oder irgendwas
hingelegt? Das Leihwand, dann hast du mit Tocken Oberkörper spielen müssen, aus Ende, auch wenn es kalt war. Aber wenn wir keine Tore gehabt haben, haben wir halt irgendwas hingelegt. Oder haben wir irgendwo irgendwelche Trümmer genommen und haben es halt eingesteckt in die Erde und haben gesagt, das ist das Tor. Also
Ball war wichtig, spielen.
Ball war wichtig. Der Ball war das Wichtigste. Also immer der den Ball gehabt hat, war einmal viel gestartet beim Spielen, klar, das war wichtig. Auch wenn er nicht kicken hat können, aber er hat auch mitgespielt. Und deswegen haben wir immer so Leute gehabt, wir haben immer 3, 4 dabei gehabt, die mit einem Ball gekommen sind und die haben dann halt auch mitgespielt.
In der Früh schnell noch die Hausaufgabe gemacht, vor der Sprint, die 2 Minuten zur Schule gekommen ist. Mhm. Ist das alles ausgegangen mit der Schule oder bist du sicher einer gewesen, der in der ersten Reihe gesessen ist und ihm aufgezeigt hat oder bist du eher hinten gesessen?
Nein, ich hab vom Lehrer aus immer hervor sitzen müssen, weil ich hinten nur Blödheiten gemacht habe. Aber mein Klassenvorstand, der Johannes Bulker hat er geheißen, den sein Sohn ist jetzt bei mir 2. oder 3. Goalmann. Bis sich der Kreis schließt, das ist ein Wahnsinn. Und das war ein richtig guter Lehrer für mich. Also der hat auch dieses Gefühl gehabt, wann er die Zügel loslassen kann. Und er hat aber auch gewusst, wann er es enger schnallen muss. Und ich habe halt. Also, es wäre schulisch mehr möglich gewesen bei mir. Aber mein erstes war Fußball. Ich habe wenig gelernt. Weil ich habe halt dann in der Schule aufgepasst und das hat manchmal halt genügt. Und wenn ich mich irgendwo nicht wirklich auskennt habe, dann habe ich mich wirklich irgendwann einmal eine halbe Stunde hingesetzt und habe das durchgenommen und dann habe ich es halt gewusst.
Viel mit dem Hausverstand.
Ich habe mir das wirklich, ich muss fairerweise sagen, ich habe wirklich leicht gelernt und die Mathematik war richtig gut. In Deutsch war ich deswegen immer gut, weil ich so Aufsätze schreiben habe können, da habe ich meine Fantasie spielen lassen und habe dann 3 oder 4 Seiten geschrieben. Ich habe natürlich ein bisschen größer geschrieben, dass 3 oder 4 Seiten nicht. Und das war dann nicht immer gut und dann haben sie halt über den einen oder anderen kleinen Rechner, weil da haben sie halt weggeschaut. Aber es war, in Wahrheit ist die Schule.
Ist dir ja leicht gefallen eigentlich?
Ja, eigentlich schon. Und jetzt kann ich es ja sagen, nicht? Irgendwann einmal war ich in Englisch, bin ich gestanden auf entweder 3 oder 4. Und dann ist der Klassenvorstand gekommen und hat gesagt, ja, Andi, wir haben mit der Schülerliga haben wir ein Match, kannst du da spielen? Und da habe ich gesagt, nein, kann nicht. Und dann hat er gesagt, wieso darfst du das von der Austria aus nicht? Sag ich, oh, von der Austria darf ich. Aber ich kann nicht, weil ich muss Englisch lernen. Ich stehe zwischen 3 und 4 und ich will aber unbedingt den 3er haben. Nicht? Und der hat gesagt, naja, wenn du in der Schulmannschaft spielst, dann hast du den 3er. Und dann habe ich gesagt, na, dann spiele ich.
Das Schlawinerische, das hast du auf jeden Fall.
Erste Prämie. Die erste Prämie. Die erste Prämie. Die erste Prämie ist ausgehandelt.
1974, also 1974 war die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland mit dem großen Finale Deutschland gegen Holland. Neeskens ist genau gestorben, Cruyff war da zumal eine Riesennummer. Neeskens habe ich ja kennengelernt als Elferschützen mit 250 km/h oder was der den eingenagelt hat, hat einen unglaublichen Schuss gehabt und so. Was sind da so als Schüler deine ersten Erinnerungen? Welche Mannschaft oder welches große Turnier? Kannst du dich an die 74 erinnern oder eher dann an 78?
Nein, also meine erste Wahrnehmung, was Fußball betrifft, ist eigentlich 70. Okay. Also damals die Weltmeister mit den Brasilianern, nicht? Jetzt von Arantes Di Nascimento, heute sagen wir nur mal Pelé zu hören.
Gegen Italien, deswegen.
Und das war auch das erste Buch, das ich wirklich fertig gelesen habe, die Biografie von Pelé. Und da habe ich den ersten Kontakt zu Fußball gekriegt. Und dann natürlich klar, 74 in Deutschland, das war dann schon, und 78 natürlich. Mit unserer 78er Garnitur war natürlich schon ein Traum. Das habe ich schon wirklich aufgesagt. Und da, ja, ich habe halt bei FAC angefangen und bin dann über die FAC zur Austria gekommen, im Nachwuchs schon. Und dann habe ich mich halt bei der Austria alle Nachwuchsmannschaften durch und auch alle möglichen Nachwuchsnationalteams durchgehabt. Also, das hat sich halt immer wieder gesteigert. Ich habe mir halt immer wieder meine Ziele gesetzt und habe sie verfolgt. Mein Futter war halt, durch das, dass ich so extrem schnell war, habe ich meistens einen Jahrgang schon übersprungen. Also ich war noch schülerberechtigt, habe aber schon in der Jugend gespielt. Und dann war ich jugendberechtigt, habe in der Junioren gespielt. Ich bin halt immer einen Schritt weiter gewesen. Und das hat mich halt auch gefordert, natürlich, weil du immer gegen Ältere spielen hast müssen und du hast dich halt durchsetzen müssen. Aber am Ende des Tages war ich halt sehr ehrgeizig und auch wenn es keiner glaubt, ich war wirklich ein fleißiger Trainierer und ich war kein Oberzahler und ich habe Gas gegeben beim Training ohne Ende. Ja, sonst hätte ich ja nicht am Ende des Tages Fußball spielen können.
Floridsdorf ist der Fußballboden, da ist Fußball die Nummer 1. In Kärnten ist eh Eishockey die Nummer 1. Da ist jeder auf jedem Tour vorhanden, da wird Eishockey gespielt. Eishockey ist die Nationalsportart in Kärnten. Ja. Hast du Eishockey gespielt oder warst du vorangegangen an Fußball?
Nein, ich war von Haus aus Fußball, aber wir haben auch Eishockey gespielt, weil ich komme aus St. Veit an der Glan, nicht wirklich weit weg von Klagenfurt und Villach. Wir waren ja immer Eishockey-Fans und wir haben, wenn es dann... Jetzt ist es nicht mehr so, ist alles nicht mehr so. Aber Mitte November hast du aufgehört zum Fußballspielen in Kärnten. Weil es ist eisig geworden, es ist der Schnee gekommen. Und wir haben Land der tausend Seen, das stimmt wirklich. Ja. Das glaubte keiner.
Jede Pfütze,
war es eh. Und das war bei uns auch. Und der Hörzendorfer See, zentral in Kärnten, war einer der Seen, das ist ein Teich, aber nicht so klein. Und der war immer zugefahren. Da haben wir immer Eishockey gespielt. Und das war,
also hast du die Fußballschuhe rein in die Schlittschuhe?
Das absolut, war, ja. So absolut, ja. Und da bist du dann, ist halt früher finster geworden, hat die Mutter dann gesagt, du musst früher heimkommen, weißt du, heimkommen sind wir erst, weil die Brüder waren älter, also es war keine große Gefahr, das sowieso nicht. Also wir haben uns dort, wir haben die Eishockey-Tore auch mit Schmiedeeisen gebaut und Netz und alles. Sport war halt ganz wichtig. Eishockey war ein Thema, ich war lieber Eishockeyspieler, aber Talent habe ich im Fußball mehr gehabt.
Und was war so dein erstes Turnier? Also wie der Andi, hast du vor 70 Jahren eine Erinnerung an Mexiko? Oder warst du dann
40? Ja, ähnlich. Ich glaube, wir sind nicht gleich jung. 70 habe ich mitgekriegt. Bin mir nicht sicher, ob wir schon einen eigenen Fernseher gehabt haben. Aber ich glaube, in irgendeinem Lokal. Dieses Finale Italien gegen Brasilien 4-1. Das weiß ich. Das hat man schon. Aber die 74er war dann eher. Weil da weiß ich, der Papa hat... einen Stammtisch gehabt in St. Veit und da haben wir das Finale angeschaut. Das war Vorfernseher.
Deutschland gegen Holland.
Und jetzt erst, die Burschen, die damals gespielt haben, waren alle, oder wären jetzt alle 80 plus oder sowas oder knapp und jetzt sterben sie. Und einige Leute, also war von Deutschland, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, jetzt gerade der Bernd Hölzenbein, den er vor zwei Jahren kennenlernen durfte und jetzt ist er auch schon verstorben. Ja, das ist der Lauf der Zeit und ich hoffe, dass wir das da noch ein paar Dezimalzahlen
dazu kommen. Ja, sind wir bei 84, wenn wir von 74 den Zehnersprung machen, da warst du dann 20, da warst du ein Jungprofi, da ist schon ans Eingemachte gegangen, 84 glaube ich Europameisterschaft in Frankreich, Battiston, Tiganar, Chires, die ganze Truppen drumherum, was hast du da für Erinnerung, so 20 Jahre, das ist halt doch so eine Kennzahl, Mädels daneben, aber Fußballprofi werden, alles und dann Hut bringen.
Also gut, ich habe meinen ersten Profi da bei der Austria, da sind wir alle 17. Okay. Und das war natürlich schon gut. Und da war ich, also mit 20 war ich schon am Weg. Also, aber es war noch nicht so weit, dass ich jetzt sage, okay, na, das kann was werden. Das hat sich dann ja erst also 86, mehr oder weniger 85, 86 war das, die Saison, da war ich ein Jahr bei der Admira verliehen und nach 86 bin ich dann wieder retour. Also die Saison 86, 87 bin ich dann bei der Austria in die Mannschaft mehr oder weniger eingewachsen. Auch mit Glück, was du in deiner Karriere oft brauchst. Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe dann von der Admira zurück müssen. Baritz hat mir gesagt, nein, ich muss zurückkommen. Und war, so hat meine Situation hat sich nicht geändert gehabt damals, deswegen, wo ich ein Jahr leihweise zur Admira gegangen bin. Es waren fünf Stürmer da, also vier Stürmer da. Der eine war der Nilaschi, Teamspieler Ungarn. Steinkugler, österreichischer Teamspieler. Polster, österreichischer Teamspieler. Und Travis Fredl, österreichischer Teamspieler. Und der fünfte war ich. So, das, bei den Vieren hast du eine Chance gehabt, ein Schneeball in einem Backofen, dass du zum Spielen kommst. Nicht? Und da habe ich mir halt dann überlegt und dann habe ich gedacht, verleihen tun sie mich nicht. Ich muss Gas geben, weil ich will ja nicht ewig da oder in der 21er spielen oder draußen sitzen. Ne? Und dann ist mir halt das Glück zu Hilfe gekommen, weil man im Supercup hat Austria gegen Rapid gespielt, im Hanapi-Stadion damals. Und der Prohaska hat rot gekriegt und der Travis Fredl hat auch rot gekriegt. Warum der Travis Fredl rot gekriegt hat, weiß man bis heute nicht, weil der Fredl ja im Wald niemals irgendwie was da hat, aber auf jeden Fall war es dann so, der Schneck hat gekriegt, zwei Match bedingt auf ein halbes Jahr, und der Forello hat gekriegt, zwei unbedingt. Und damit so war für mich, so, jetzt haben wir braucht einen rechts draußen. Jetzt hat man natürlich eine Zeit lang so gespielt, dass der Toni halt rechts gespielt hat, der Stein die links und in der Mitte der Tibor. Und der Paris da mir hat halt denkt sich, nein, ich stelle den Ogel daher. Und dann habe ich halt eingeschlagen. Erste Runde im Sportclub, da hat's, glaube ich, haben wir 5-2 gewonnen und habe drei Tore vorbereitet. So habe ich gegen einen alten, und dann mit allen Respekt, hat gegen Walter Müller gespielt. Da habe ich mal einen Ball vorbeigehauen und bin über die Aschenbahn gerannt, weil der hat mir nach dem ersten Mal, wo ich bei ihm vorbei bin, gesagt, Ogel,
ich muss.
Super Bursch, aber beim nächsten Mal fährst du mit Blaulicht. Und da habe ich weit ausholen müssen zum Überholen. Es ist aber trotzdem noch ausgegangen.
Und da haben wir halt dann. Aber war das nicht das Spiel, was eigentlich eng war?
Ja, super eng. Und am Ende des Tages haben wir
dann auch Sportclub gespielt.
Und Kassel und Japan Sportclub.
Das war eine Partie. Wahrscheinlich ein Sonntagsmeldung.
Sonntagsmeldung. Da haben wir gewonnen und dann war die Mannschaft eingespielt.
84, du warst schon drei Jahre in Wien, bist angekommen, hast du geglaubt, du bleibst länger in Wien oder willst gleich wieder weg oder willst ins Ausland. Was hast du mit 20 geträumt, wie da in Wien warst?
Nein, bei mir war wie gesagt, das erste Jahr in Wien habe ich noch gelernt. Als technischer Zeichner, bautechnischer Zeichner. Und dann 82 Profivertrag, dann war halt schon relativ klar. Ich war dann schon klare Nummer 2 hinter dem Friedl Konzilia bei Austria. Und das war, Friedl ist doch einiges älter wie gewesen und ist er noch immer, 16 Jahre älter. Und das war klar, dass gegen Friedl wird schwierig. Deswegen wollte ich ja da 82, 83 Verein wechseln, da habe ich Angebote gehabt, aber der damalige Präsident hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ja, wir warten, du bleibst jetzt und aus, es gibt überhaupt kein Thema zum Gehen. Und das war dann so, 85 hat dann der Friedl aufgehört und ich bin Nummer 1 geworden. Das heißt, es war relativ gerade bei mir der Weg. Und das hat auch für mich ab diesem Zeitpunkt 82, 83 keinen Zweifel gegeben, dass ich im Fußball bleibe.
Oder und auch in Wien bleibst, hat er die Stadt Wien gesagt, jeder, der aus den Bundesländern kommt, findet jetzt Wien nicht so super, weil es doch für Österreich eine große Stadt ist.
Ja, jeder vielleicht nicht, aber die meisten finden Wien nach wie vor.
Du hast den guten Eingang durch Stroherviertel gehabt.
Nein, der Top-Adresse ist nicht Wien als Stroherviertel, aber Wien ist schon eine geile Stadt. Das wissen wir jetzt auch schon mehrere. Und wie gesagt, das war bei mir dann, der Weg war klar, mein Traum war immer, im Ausland zu spielen, vor allem England war immer Thema für mich, in einer großen Liga. Und das ist erst gelungen, als ich schon wirklich sehr erwachsen war. Da war ich schon 32 und mit denen hatte dann keiner mehr gerechnet. Aber ich habe immer so gedacht, wenn ich nicht dran denke, ewig, dann wird es nie gelingen. Ja, und das ist auch jetzt für weitere Sachen, jetzt wo wir 60 sind, ich sage immer, es kommt noch irgendwas Großes. Das bin ich überzeugt davon, dass noch was passiert, weil weil sonst war es zu fad. Sag ich jetzt einmal, es wird noch einmal was passieren, was Klasses. Und deswegen bin ich einfach auch in jeder Situation, auch wenn es nicht immer rund läuft, bin ich im starken Denken, sagen wir mal, dass man da drüber geht über die Krisen und dann wieder bereit ist für neue Sachen.
Franz spricht es an, wir haben 32 wieder zum VfB Stuttgart,
genau,
das magische Dreieck, Malakow, Elmar, wir wissen es alle noch, die große Geschichte, hast du eine richtig schöne Zeit gehabt, richtig erfolgreich in der deutschen Bundesliga, du warst in Barcelona, zwar nicht beim großen FC wie der Hans Krankl, sondern bei Espanyol Barcelona, wär's gern dort geblieben, die hätten ja auch gern gehalten, aber es war eine andere Ausländer, Regelzeit, Joshi Walter hat gesagt, die Marie am Tisch oder der Andi kommt zurück. Am Ende musstest du dann zurück nach Wien. Aber ihr habt beide, könnt sagen, wir haben im Ausland in einer Top-Liga gespielt. Du La Liga, du in Deutschland. Also auch das kann euch keiner nehmen und ist, wenn man am Ende der Karriere zurückschaut, schon ein Highlight gewesen.
Ja, für mich auf jeden Fall nicht. Also für mich, wenn man jetzt so von 84 wieder die nächsten 10 Jahre so Revue passieren lassen, dann mein nächstes großes Highlight war trotzdem für mich. Und das hat mit dem Fußball nichts zu tun. Das war meine Tochter, 88, bin ich Vater geworden. Und das ist schon, war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Dann in weiterer Folge natürlich 1990 mit der Fußball-WM, klar. Und das Tor bei der WM gegen die USA, jetzt hat man wiederum die Tür aufgeschlossen für eben die Auslandskarriere bei Espanyol Barcelona. Ich habe zwar dann noch ein Jahr wieder zurück müssen, aber das tut der ganzen Freude, dass ich dort im Ausland gespielt habe, überhaupt keinen Abbruch, sondern ich bin stolz darauf, dass ich das gehabt habe. Und dann habe ich halt da am Ende des Tages meine Karriere ausklingen lassen, noch Jahre bei Austria, dann mit einem Kurzgastspiel in Linz beim LASK. Dann wieder zurück zur Austria, dann eben am Ende noch ein Jahr angehängt bei der Admira und dann Karriereende, obwohl ich sicherlich noch 2 Jahre in der Lage gewesen war, Fußballspiel, aber ich habe dann irgendwann einmal für mich so entschieden, es ist genug und jetzt muss er los sein.
Nein, Auslandssemester gehört jetzt bei den Jungen alle dazu, dass man fürs Leben gerüstet ist. Und ich glaube, jedem Fußballer ist einfach ein bisschen gut.
Nach vor allen Dingen, zu meiner Zeit in Spanien war ja trotzdem noch so, da waren ja noch 3 Ausländer erlaubt. Nicht? Und das heißt ja jetzt, und du hast, das ist schon eine Auszeichnung gewesen, wenn du dann ins Ausland gekommen bist und nach Spanien gekommen bist, wenn du nur 3 Ausländer in den Verein haben musst. Nicht? Und das war halt dann schon gut.
War ja für dich auch eine Hürde, um nach England zu kommen, ich weiß, und da war
komisch
einmal in Salzburg gegen Polen.
Nein, in Wien.
Oder in Wien, ja, in Brasilien.
Genau, haben wir uns 2 Minuten.
Was ist jetzt auf einmal passiert?
Das war dann, glaube ich, mein 8. Länderspiel.
Ja,
das haben die verlangt gehabt und es hat ein Angebot gegeben, da muss sogar von Manchester United. Aber das ist dann nichts geworden.
Im 8. Länderspiel. 10 Jahre weiter, sind wir bei 2-4 oder sowas. Ihr habt euch überlegt, was mache ich jetzt? Fußball, das liebe ich, das will ich haben. Wenn ich nicht mehr selber spielen kann, versuche ich mich als Trainer, gehe ins Trainergeschäft. Du als Torwarttrainer hast ja auch viele Jahre diverse Vereine und Stationen gehabt, wo du ins Management gegangen bist. Auch du hast angefangen in Wien, BSV, dann Schwadorf und so Geschichten 2-4. Auf einmal eine ganz andere Welt oder magst
du automatisch ein? Simmering. Ich habe dann am Ende meiner Karriere, also ich habe meine Profikarriere beendet und habe eine Beteiligung gehabt bei einer Baufirma und habe halt das dann von der Pike auf gelernt, aber ich habe mich natürlich bewegen wollen. Und bei Simmering war damals der Flügelruhl, war Trainer und mit dem habe ich geredet, habe ich gesagt, Trainer, kann ich so 2 Mal in der Woche vorbeikommen und mich trainieren, dass ich mich ein bisschen fit halte und dass ich ein bisschen was tue. Das macht mir immer Spaß. Ja, komm vorbei, bin ja dorthin. Und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, hörst du, bist du so super, bei Auf willst du nicht spielen. Und dann habe ich dort noch fast 1,5 Jahre bei Simmering gespielt. Da sind wir dann noch Master geworden oder aufgestiegen von der Wiener Liga in die Regionalliga. Aber dann habe ich wirklich Schluss gemacht. Und dann ist der Flügelruhl irgendwann einmal als Trainer dort entlassen worden und hat mich aber vorgeschlagen als Neuner. Okay. Und dann bin ich dort als Trainer hin. Und so hat meine Trainerkarriere dann eigentlich angefangen. Ich habe dann 2003 war ich dann meine Pro-Lizenz gemacht, die nächste Trainerausbildung, die wir haben da bei uns und die habe ich auch bestanden und seitdem bin ich halt ein bisschen so im Trainergeschäft immer wieder mit Pausen dazwischen drinnen tätig.
Sagen wir bei 2014 machen wir einen Sprung, da hast du dann bei der Austria gemacht, das hat der Franz schon gesagt, die zweite Mannschaft, die Austria Violets, die, also die Young Violets oder Austria Amateure oder wie sie jetzt anders geheißen haben, wie auch immer. Du warst beim ÖFB, Nationalteam-Trainer.
Ich war damals noch ÖFB, ja.
Hast mit dem ÖFB 2014 als Teamtrainer gemacht?
Ja, ab 2009 war ich dann beim ÖFB bis Januar 2015 und bin jetzt Austria.
Also da habt ihr beide einen 50er gefeiert, Austria, ja, ÖFB, ja. Nationalteam, ist auch einschneidender 50er.
So ist es,
jetzt ist der 60er, du spielst noch immer Copa Pelé, bist in Stockerau als Trainer, das freut mich auch, dass du letztes Jahr den Aufstieg geschafft hast in der erste Landesliga. Wir wissen alle, dass Stockerau ein guter Boden war, dass die Cupsieger war, die alten Haudegen auch wieder in die alte Au kommen und recht stolz sein, dass mit der Mannschaft wieder bergauf geht. Du wirst sie müssen in die dritte Liga führen, früher oder später, nicht heuer, aber vielleicht nächstes Jahr mal schauen, wie du dich verstärkst, aber alles in allem schaust du auf sechs sehr gute Jahrzehnte zurück.
Ich denke mal, wenn ich heute so zurückdenke, was alles in meinem Leben passiert ist, dann glaube ich, kann ich von einem schönen Leben reden. Und es gibt ein paar Dinge, wahrscheinlich wie bei jedem, die ich vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen anders machen würde. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich nicht viel falsch gemacht habe in meiner Karriere. Ich hätte vielleicht auf die eine oder andere Zigaretten verzichten können, ich hätte vielleicht auf das eine oder andere Bier verzichten können, dann wäre vielleicht mehr drinnen gewesen, keine Ahnung. Aber grundsätzlich bin ich schon mit dem zufrieden, was ich erreicht habe. Und nur mehr, das Allerwichtigste für mich ist trotz allem, mit all diesen schönen Facetten, die dieser Verein Austria für mich und auch dieser Sport Fußball, das ist meine Leidenschaft, das werde ich bis zum Ende des Todes haben. Also bis ich einmal die Augen schließe, ist Fußball sicherlich bei mir da ganz oben angesiedelt. Aber das Allerwichtigste ist eben, dass solche Leute wie der Franzi oder auch die Peter, wir kennen uns ja jetzt mittlerweile 40 Jahre, wie du noch als Journalist tätig warst in Tirol, Oman, da haben wir sie ja kennengelernt, dann beim Nationalteam und so weiter. Das sind alles Freundschaften, die über diese Jahre entstanden sind und die heute noch immer Bestand haben. Und in was für einer Sparte gibt es das eigentlich sonst noch so, dass diese Freundschaften dann über so einen langen Zeitraum gingen? Also da bin ich stolz drauf, da weiß ich aber auch, was ich habe. Und ich hoffe, dass ich heute halt noch im letzten Drittel, also bis zum 90er, dass wir mit 90er noch immer da sind.
Super. Franz, es ist schwer, jetzt was drauf zu sagen. Andi hat jetzt ein richtiges Schlussplädoyer gehalten. Dann können wir da nur gratulieren. Wir wünschen dir alles Gute. Bleib, wie du bist. Du bist eine Legende. Mach weiter so und alles, alles Gute. Ja, und vielleicht schneiden wir noch Torten an, der Franz schaut schon im Moment. Ob wir am Toni einschneiden, weiß ich nicht. Aber das war's. Die 125. Ausgabe eines anderen Stammtisches, wie mir Andi Ogris mit seinem Freund Franz Wohlfahrt. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Woche. Dem Nationalteam, das wir heute gar nicht besprochen haben, gegen Kasachstan und gegen die Norweger 6 Punkte. Sprich, wir brauchen 2 Heimsiege in Linz. Alles Gute, gesund bleiben. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.